Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger.
Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts mit den Waffeln einer Frau. Ich habe Waffeln gebacken und ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden. Es wurden fast alle aufgegessen von meinem heutigen Gast, Michael Michalski. Und lieber Clemens, das ist ja unser Podcast-Producer, der jedes Gespräch mit anhört. Du hast ja im Vorfeld gesagt, Michael Michalski, du hattest gar nicht so eine ganz konkrete Vorstellung von ihm. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, wo wir es schon mal gehört haben, ein sehr, sehr lustiger Mensch.
Ja, also ich vermute Menschen, die sich mit Mode auskennen, werden ihn kennen. Für Leute wie mich, für die Mode eher ein Wort mit vier Buchstaben ist, war das heute sehr, sehr lehrreich.
Aufschlussreich, dass man überhaupt mal erfährt, wie komplex ist es, einen Turnschuh zu designen.
Und dass man ja nicht mehr Turnschuh sagt, sondern
Kicks oder Sneaker. Ja, da müssen wir dran arbeiten. Er sagte, viele alte Leute sagen noch Turnschuh. Und ich dachte mir, ja, genau, nehme ich.
Dass man normale Wäsche nie mit Weichspüler waschen darf.
Ja.
Und woran man eine richtig gute Boxershorts erkennen kann. Ich habe heute sehr, sehr viel mitgenommen, obwohl Mode eigentlich überhaupt nicht mein Thema ist.
Ja.
Großartig.
Tatsächlich. Also, damit ihr rausfinden könnt, ob ihr auch einen richtig großen Eingriff in eurer Boxershort braucht und vieles, vieles mehr. Und ob man Madonna dafür haten darf, dass sie noch immer nur Unterhosen und Strapse in der Öffentlichkeit trägt, das werden wir gleich besprechen mit dem großartigen Designer Michael Michalski. Oh, er beißt schon zu, mein Gast. Das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen. Ich hatte eigentlich gesagt, der wird garantiert keine meiner normalen Waffeln essen, aber er tut es doch. Michael Michalski ist heute bei mir.
Hallo, danke für die Einladung.
Fashion-Ikone, Juror, Modedesigner, whatever you might call him. Ich freue mich wahnsinnig, dass du heute bei mir bist.
Ich freue mich auch, dass ich hier sein kann. Vor allen Dingen in so einem Environment. Wer hätte mal gedacht, dass ich mit dir in so einer 2 Quadratmeter großen Kiste sitze und von dir gebackene Waffeln essen kann. Ich habe heute extra zum Lunch nichts gegessen.
Wirklich?
Ja. Und bin hierher gefahren und dachte, oh, hoffentlich schmecken die Dinger auch.
Ja, und sag mal, ja, mein Tipp ist ja immer, ist die von weiter unten, weil ich backe die natürlich dann immer morgens, wenn ich komme. Und dann sind die, sag ich mal, oben sind sie ein bisschen hart, und aber unten drunter werden sie immer weicher. Ich finde, die weichen unten sind echt ganz gut. Eine Waffel ist was Herrliches, muss ich doch mal ehrlich sagen. Und es gibt einen schönen Cappuccino dazu. Also du lebst offensichtlich wie ein ganz normaler Mensch.
Das kommt drauf an, wie man normal definiert. Also ich würde mich als supernormal bezeichnen. Vielleicht andere Leute nicht, weiß ich nicht. Was ist überhaupt Normalität? Da müsste man mal drüber reden.
Das will ja sowieso eigentlich immer keiner hören, dass man ganz normal ist und sehr viel geregelteres Leben lebt, als einem die Leute so zutrauen. Ich glaube, die Leute wollen ihre Stars auch irgendwie sich vorstellen, dass man in goldenen Zimmern wohnt und sich mit so einem Thron von A nach B tragen lässt.
Das wollen die bestimmt hören, aber in meinem Fall ist das nicht so. Und selbst wenn ich die Möglichkeiten hätte, würde ich das nicht machen, weil ich das ist nicht mein Style. Und was die Leute immer eben auch alle immer ein bisschen vergessen ist, dass man da, wo man ist, eben nur ist, wenn man sehr diszipliniert ist und sehr hart arbeitend ist. Deshalb gibt's ja so praktisch so Mythos öffentliche Person oder erfolgreiche Person versus wie ist es wirklich.
Und du hast mal gesagt, dass du tatsächlich deine geregelten und auch strengen Arbeitszeiten sehr liebst und auch sehr brauchst. Ich übrigens auch, weil ich würde untergehen, wenn man mir die Möglichkeit gäbe, einfach so vor mich hinzuleben. Ich würde nichts auf die Reihe kriegen.
Ich brauche das auch. Ich brauche das als Framework, praktisch als Raster, als Gitter. Und ich drehe auch komplett durch, wenn ich irgendwie nichts vorhabe. Deshalb mache ich mir zum Beispiel am Wochenende auch immer große Listen und streiche die immer mit einem dicken, fetten Edding durch, damit ich ja auch, wenn ich einmal einen Tag frei von der Arbeit habe, dass ich ja das Gefühl habe, ich habe auch wirklich was erledigt.
Was steht denn da immer ganz oben drauf?
Da steht zum Beispiel ganz oben drauf oft Sport/Laufen. Oder
und
dann
konntest du durchstreichen in den letzten Wochen?
In den letzten Wochen habe ich es nicht so oft durchgestrichen. Ich mache das ja mal so, dass ich mal ein Zettel fürs Wochenende habe und wenn dann noch was frei ist, schmeiße ich den ja weg, weil nächste Woche ist er ja nicht mehr gültig. Dann steht da natürlich manchmal sowas drauf, 8-10 Amazon Fresh. Dann steht da vielleicht drauf, neue Laufschuhe kaufen, wenn ich das gerade richtig ernst nehme. Und dann steht meistens 13 Uhr XYZ zum Lunchtreffen. Und danach ist dann erstmal ganz viel Platz.
Okay, sehr gut. Also das ist ein Plan, den halte ich für absolut erfüllbar am nächsten Wochenende. Du kannst dich jetzt ein bisschen hängen lassen Denn du hast tatsächlich gerade Großes auf die Beine gestellt, nämlich deine Fashion-Show,
ja,
unter einem Motto vorgestellt. Das, glaube ich, jetzt nicht so von ungefähr kam. Ich glaube, es ist immer schwer, sowieso ein Motto zu finden, aber diesmal hat es ja eine richtige philosophische Bedeutung.
Ja, alle meine Shows haben ja immer ein Thema. Mhm. Ich versuche da ja immer, das wieder zu spiegeln, was viele Menschen bewegt. Also ich bin ja sehr daran interessiert, was um mich herum passiert. Ich bin jetzt nicht der Typ Designer, der im Elfenbeinturm lebt, so wie du das vorhin da beschrieben hast mit den goldenen Zimmern, sondern ich bin an unheimlich vielen Sachen interessiert, also von Kunst über Geschichte, über eben auch was politisch passiert oder was in unserer Gesellschaft passiert. Und deshalb haben meine Shows eigentlich immer ein Thema, auch in der Vergangenheit schon immer, wo ich eben das irgendwie aufgreife, was im Augenblick wahrscheinlich viele Leute beschäftigt. Und diesmal war es das Thema Brothers and Sisters, weil ich eben finde, dass es viele Sachen gibt, die irgendwie vollkommen rückwärtsgewandt sind. Das geht ja schon damit, ja, das geht ja schon mal damit los, wie das Verhältnis zwischen Deutschland und Amerika ist. Dann geht's eben weiter damit Brexit. Dann das nächste ist Katalonien. Ja, wieso? Also das sind ja alles Konzepte, die irgendwie ja total überholt sind. Mhm. Und das geht eben auch dahin, was bei uns eben politisch passiert. Da gibt's ja auch Tendenzen, die vollkommen rückwärtsgewandt sind. Mhm. Ja.
Und also, das heißt, du hast aber tatsächlich das mit dem Appell verbunden und hast gesagt, du möchtest tatsächlich also alles in diese, den Fokus darauf stecken, dass man wieder mehr zusammenarbeitet, dass es sich eben weniger vereinzelt, jeder sein individuelles Interesse irgendwie auslebt, sondern mehr für die Gesellschaft tatsächlich.
Ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Deshalb habe ich ja auch das erste Mal seit, oder überhaupt das allererste Mal im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week gezeigt. Vorher habe ich ja immer meine Michalski Style Night unabhängig vom offiziellen Kalender veranstaltet. Aber da ja auch gerade in Berlin die Modebranche so ein bisschen zerrüttet ist. Ich meine, Anfang des Jahres wurde ja verkündet, dass es den Berliner Salon nicht mehr gibt. Und dann gibt's ja gleich diese ganzen Unkenrufe immer. Fashion in Berlin, ja, blablub, tralala. Und da habe ich mich eben entschlossen, einen Schulterschluss mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu machen.
Und auch
da
Teil
in diesem
der
Rahmen,
großen Fashion Week zu sein und nichts großen, Eigenes zu machen.
Nein, und das wollte ich eben machen als Statement, um zu sagen, zusammen sind wir stark. Und ja, das war eine aufregende Erfahrung.
Ist das so, dass du dahin gekommen bist, weil du mehr und mehr zu dem Punkt kommst, dass du sagst, lass uns doch lieber alleine sein. Ich habe jetzt mal eine Zeit lang auch das Diva-Leben gelebt und kehre zurück zur Normalität. Oder war dir schon immer klar, dass wir alle irgendwie zusammenarbeiten müssen? Oder warst du zwischendurch kommen? Hast du auch mal einen auf Diva gemacht, oder?
Da kennst du dich ja auch ganz gut aus bei Diva. Natürlich bin ich heute reifer, ganz klar. Aber was viele Leute bestätigen können, die mit mir zusammenarbeiten, ist mir Teamarbeit, Teamwork eigentlich schon immer wichtig. Ich bin nicht der Typ Designer, der zu Hause sitzt und was zeichnet und dann kommt da eine Firma und schmeißt das da irgendwie mal auf den Tisch und sagt, schneider das mal. Mhm. Sondern für mich ist ganz, ganz wichtig, dass ich immer ein Team um mich rum habe, mit denen ich zusammen das ausarbeite, was ich konzipiert habe. Und Teamwork macht mir unheimlich Spaß. Ich kann gar nicht wirklich alleine sein. Deshalb ist das jetzt für mich nicht so ein großer Schritt, wie es vielleicht von außen aussieht.
Jetzt ist ja so, dass ich finde, man ja nie vergisst, manchen muss man manchmal daran erinnern, aber also ich zum Beispiel vergesse nie, wie ich aufgewachsen bin, wo ich geboren bin, wo meine Eltern noch heute leben, wie das da alles so ist, wie die Prioritäten sind, ja, und dann tatsächlich verglichen natürlich mit dem heutigen Leben anders. Bist du manchmal noch zu Hause? Hast du noch Kontakt dazu und denkst du manchmal noch an den kleinen Michi, der Michi, der irgendwie mit kurzen Hosen sich die Knie blutig geschlagen hat, Fußball gespielt hat? Oder,
also Michi, der kleine Michi hat sich vielleicht die Knie blutig geschlagen, aber hat sicherlich nicht Fußball gespielt.
Das wäre meine nächste Frage.
Also da liegst du schon mal ein bisschen falsch. Aber natürlich weiß ich, wo ich herkomme, weil ich für mich ja relativ früh entschieden habe, okay, ich ziehe da die Schule durch und mache da mein Abitur und dann habe ich irgendwie so meine Pflicht da erledigt und dann ziehe ich aber in die große, weite Welt und mache das, was ich für mich machen möchte. Und das kann ich nur an anderen Plätzen machen als da, wo ich herkomme.
Wo kommst du her genau?
Ich komme eigentlich aus der Nähe von Bad Oldesloe im Kreis Stormarn. Das ist zwischen Hamburg und Lübeck. Und um auf deine Frage zurückzukommen, ich fahre dahin ja einmal im Jahr für Weihnachten zu meinen Eltern. Mhm. Aber für meine Eltern ist das natürlich viel cooler, wenn die nach Berlin kommen und mich besuchen.
Ja, klar.
So.
Okay. Was hast du denn gemacht, wenn du nicht Fußball gespielt hast als der kleine Michi? Was hast du denn damals gemacht? Warst du anders als die anderen? Oder?
Ja, natürlich war ich anders als die anderen.
Wirkte erstmal alles normal.
Nein. Da sind wir ja wieder bei der Frage, was ist normal? Also meine Eltern zum Beispiel haben mir nie das Gefühl gegeben, dass ich anders bin, sondern meine Eltern haben immer gesagt, du bist so, wie du bist und jeder ist eben so, wie er ist. Mhm. Ja. Also das war natürlich schon so, dass ich mich im Gegensatz zu anderen Leuten im gleichen Alter für komplett andere Sachen interessiert habe. Viele Leute können sich das ja heute gar nicht mehr vorstellen. Früher gab es kein Internet.
Richtig, liebe Kinder.
So, und damals, wenn man an Informationen kommen wollte und neugierig, wissbegierig ist, so wie ich das bin, musste man da einen gewissen Effort auch machen. Das heißt, bei mir gab es zum Beispiel einen Büchereibus, der kam alle zwei Wochen und da war ich eben Stammkunde und ich habe mich da systematisch durch alle Themen der Kunstgeschichte, Geschichte gearbeitet und dieser dieser Bücherbusfahrer, Bibliothekar, der hat sich natürlich gefreut, weil ich das einzige Kind war, was irgendwie alle drei Monate durch so ein ganzes Checkheft mit diesen Ausleih-Coupons gegangen ist. Und ich habe denen dann halt immer gesagt, mich interessiert gerade Jugendstil. Besorgen Sie mir mal alle Bücher zum Thema Jugendstil.
Wie alt warst du da?
Da war ich so 13. Und dann hat er mir aus der Zentralbibliothek in seinen Bus eben das gelandet.
Der redet noch heute von dir, der Bibliothekar.
Wahrscheinlich. Also ich habe mich sehr mit Büchern beschäftigt. Ich bin mit meinem Holland-Fahrrad immer nach Bad Oldesloe gefahren und habe mir dann die neueste Vogue gekauft am Bahnhof, die natürlich gar nicht mehr so neu war, weil bis die in Bad Oldesloe ankam.
War schon das nächste Issue raus.
Wahrscheinlich schon. Ich war aber auch sehr sozial. Ich hatte da auch einen großen Freundeskreis, die eben andere Interessen hatten. Ich hing da unheimlich viel mit den ganzen Mädchen rum, ganz klar, aber ich war halt auch sehr sozial. Ich war jetzt kein Einzelgänger und ich bin auch nicht gemobbt
Freak
worden
so,
oder
ja,
so.
Ja.
Naja,
Aber du warst nicht irgendwie, sahst du anders aus als die anderen? Weil ich
sehr anders.
Mit Olivia Jones, entschuldige den Vergleich, aber das war natürlich toll, weil die erzählte dann, dass sie immer in vollem Ornat abends, sage ich mal, in irgendwelchen Bars gesungen hat und so dann auch morgens noch in die Schule ging, weil sie es nicht geschafft hat, sich abzuschminken. Also so wird es jetzt bei dir nicht gewesen sein. Aber wie
ich
war
bin ja auch
Style?
Keine Drag Queen. Ja, also ich war natürlich super Mode interessiert und mein Fenster zur Welt war neben diesem Büchereibus und den wöchentlichen Trips zum Bahnhofskiosk nach Bad Oldesloe.
Du warst wirklich schon the most glamorous.
War es natürlich MTV.
Oh Gott, ja.
Und das war ja nun, ich bin in der Zeit aufgewachsen, wo Mode und Musik eben eine Einheit gebildet haben, um durch hier eine Visualität eben die Message, die der Künstler hat, noch zu verstärken. Ja. Was ich nicht so ganz verstanden hatte, war, dass diese ganzen Künstler privat gar nicht so rumlaufen, sondern dass die Stylisten haben. Ja. Ich war der Auffassung, dass die halt immer so aussehen, also so Duran Duran oder eben auch Boy George oder wie diese ganzen Acts eben hießen, die ich toll fand. Ja. Und habe das dann eisenhart durchgezogen. Aber ich habe meinen Look auch permanent gewechselt. Und bei mir war das auch so, ich musste ja mit dem Schulbus zur Schule fahren. Und der fuhr immer um 6:50. Und das habe ich zeitlich nie geschafft, weil ich so lange für die Haare gebraucht habe. Deshalb habe ich mich dann immer irgendwie um 7:30 an die Straße vom Dorf gestellt und habe getrampt und hatte dann meine regulären Leute, die mich eigentlich mitgenommen. Eigentlich, was man heute machen soll, Carsharing.
Hast du erfunden?
Die haben mich dann immer mitgenommen und ich bin dann so kurz vor knapp in dieser Schule eingeschwebt und da standen dann schon immer alle oben auf der Brüstung, weil alle eben sehen, mal sehen, was er heute anhat. Und wenn besonders viel gelästert wurde, dann wusste ich, wow, das wird ein Hit, weil in 6 Monaten läuft jeder so rum und vielleicht ist so eben mein Gespür auch für Trends und Mode entstanden, weiß ich nicht.
Total, aber wenn du jetzt sagst, dass die 80er und Boy George dich inspiriert haben.
Nicht nur, also da gab es ja so tolle Bands.
Ja, oder? Haben wir das immer noch so? Das, ja, eigentlich schon.
Haben
oder?
Wir noch, ja.
Ich finde auch. Ich finde eigentlich.
Ich finde, es gibt nichts Schlimmes, als zu sagen, früher war alles besser, weil das stimmt ja gar nicht. Und außerdem, wenn man über die 80er redet, redet man ja über eine ganze Dekade. Das sind ja 10 Jahre. Ja. Und dieser Teil über die Künstler, die ich gerade gesprochen habe, das war ja nur ein Teil der 80er. In den 80er Jahren ist ja unheimlich viel passiert. Am Anfang war noch so das Ende von Punk und dann ging das rüber in New Wave und New Romantic und dann gab es auf einmal die Popper und dann zum Ende der 80er Jahre wurde ja auf einmal alles Rave. Also da ging es ja los mit Acid House und solchen Sachen. Also wenn man eben von den 80ern spricht, da passiert, ist ja wirklich viel passiert. Die Leute denken immer nur Schulterpolster. Nein, das stimmt ja gar nicht.
Nein, du hast völlig recht. Hast du auch die Rave-Trends für Bad Oldesloe schon Mitte der 80er vorweggenommen?
Nein, weil ich 1987 ja dann nach meinem Abitur geflohen bin.
Ja. Wohin?
Nach London.
Oh Gott, das war doch, ich meine...
Mein Mekka.
Sag mal, da ist man doch, ich glaube, da bist du doch aus dem Flugzeug ausgestiegen mit 18 oder was und hast einfach gedacht, ich falle tot um vor lauter Begeisterung, wie einen diese Stadt inspiriert.
Gut, es war halt so, dass ich vorher schon immer da in die Ferien hingefahren bin. Mhm. Ich habe meinen Eltern immer überzeugend vermitteln können, ich müsste einen Sprachkurs machen und konnte dann eben zweimal im Jahr 2 Wochen an irgendeiner hörnigen Sprachschule pro forma 2 Stunden morgens Englisch machen, hatte dann aber diesen Trip finanziert und auch eben sicher, weil Eltern finden das ja toll.
Hast du den Rest des Tages gemacht?
Ja, da bin ich natürlich von einem trendy Laden zum anderen gezogen. Wie gesagt, früher konnte man ja nicht irgendwie online shoppen und es gab eben bestimmte Sachen wirklich nur in bestimmten Städten und in bestimmten Läden. Dann bin ich jeden Abend ausgegangen in die Clubs, die mich irgendwie interessiert haben, die irgendwie hip waren. Damals gab es 2 ganz, ganz tolle Zeitschriften. Eben The Face, das war so eine Jugendkultur, Stilbibel, da stand eben auch alles Mögliche über London drin, wo man hingehen musste, oder The ID gibt's auch heute noch. Und dann habe ich halt die Sachen alle abgeklappert, die ich die vorherigen 6 Monate eben in dieser Zeitung gelesen habe, weil ich mir die einfach mal angucken wollte. Und habe mich mit so wenig Essen wie möglich ernährt, damit ich mir möglichst viele Klamotten kaufen konnte.
Und dann bist du zurückgekehrt.
Dann bin ich zurückgekommen mit dem neuesten, hottesten Shit.
Der erste Schultag war immer eine Fashion-Show.
Ich hatte dann meistens so viele Sachen, dass ich irgendwie so bestimmten Monat Fashion-Show machen konnte.
Oh Gott, das ist toll. Erinnerst du dich noch an das erste Kleidungsstück, was du selbst entworfen und auch genäht
ja.
hast? Hattest du eine Nähmaschine?
Hatte ich. Aber ich war nie so gut und ich habe immer irgendwelche Leute überzeugen können, dass die für mich das dann nähen.
Also
ich habe dann immer angefangen und dann so, kannst du mir mal zeigen, wie das geht und so. Mhm. Und dann hat mir dann die Person irgendwie gezeigt, meistens waren das Mütter von anderen Kindern, ja, das geht so. Und dann habe ich gesagt, können Sie den Arm nicht gleich ganz machen und den Kragen nicht gleich. So, ich weiß es aber noch. Das Erste, was ich gemacht habe, damals war ja so dieser Trend, das war so Mitte, so Anfang der 80er Jahre, da gab es so eine Band, die hieß Thompson Twins und die hatten so Oversized Hemden an und die hatten immer eine Brosche vorne an diesem Hemd. Mhm. Und da musste man so Paisley tragen und diese Hemden, die gab es irgendwie nicht bei uns. Gab es auch in Hamburg nicht. Und dann habe ich mir irgend so einen furchtbaren Paisley-Stoff gekauft, ich glaube sogar aus Kunstseide, weil ich eben dachte, ich bin New Romantic und habe mir so ein Oversized Shirt geschneidert mit so einem hinten, mit so einem richtig langen Frackschurz.
Ja.
Und dann habe ich irgendwo auf dem Flohmarkt mir eine richtig tolle Brosche gekauft und die da vorne dran gemacht. Und das war das erste Teil, was ich je selbst geschneidert habe.
Hättest du je gedacht, damals mit der Brosche am Hals und dem New Romantic Synthi-Frackschwanz, dass du irgendwann tatsächlich sowas machen wirst und die Welt auf dich guckt?
Dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist, das habe ich natürlich nicht geahnt. Dass ich was mit Mode machen würde, das wusste ich schon immer. Deshalb bin ich ja nach London gegangen. Ich habe ja in London Mode studiert, am London College of Fashion, weil ich eben unbedingt die Ausbildung dort machen wollte, weil ich eben fand, dass die Designlandschaft da eine ganz andere ist. Dass ich dann erst zu Levi's gehen würde und danach 11,5 Jahre zu Adidas und mich dann selbstständig machen würde. Natürlich war es immer mein Traum, eigenes Label zu haben. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich noch in Bad Oldesloe gewohnt habe, dachte ich, als Designer arbeitet man nur im Couturehaus. Da wusste ich nicht, dass es eben auch Designabteilungen gibt bei so Firmen wie Levi's oder Adidas oder sowas. Sondern da hatte man ja eine ganz andere kindliche Vorstellung davon. Aber ich habe meinen ganzen Leuten da in Bad Oldesloe habe ich immer gesagt, eines Tages werde ich mein eigenes Fashion-Label haben und dann lade ich euch immer ein. Und so, das mache ich auch. Also es gibt immer ein Kontingent für Leute aus Bad Oldesloe bei meinen Fashion-Shows. Meistens bringt meine Mutter ihren Fanclub mit, das sind ihre Freundinnen.
Ja, klar.
Das ist so im Nachhinein auch ein bisschen eine späte Rache, weil meine Mutter mich ja auch oft gegenüber anderen Leuten verteidigen musste und dann ist es so nach dem Motto so, da, mein Michael, guckt mal, und was macht euer
Olaf, euer
Daniel oder so, schon erste Scheidung.
Für den Buchstaben B zuständig.
Ja, so.
Ja.
Also das für meine Mutter ist das ein schönes, wichtiges Ereignis und aus Bad Oldesloe auch.
Wie toll. Weil du gerade über die Designabteilung in großen Firmen redest. Ich persönlich kann mir auch nicht vorstellen, dass man länger als eine Stunde an einem Turnschuh rumdesignen kann. Es ist mir absolut schleierhaft, also vor allem dann noch bei Adidas, wo du weißt, okay, diese Streifen müssen irgendwo untergebracht werden. Kann man wirklich sagen, ich denke jetzt einen Turnschuh nochmal ganz neu?
Ja, natürlich. Das ist sowieso die Königsdisziplin vom Design. Viele Sneaker-Designer haben gar kein Modestudium, sondern haben eher ein Industriedesignstudium. Und ganz gefragt in der Branche sind Leute, die Automobildesign studiert haben. Weil ein Sneaker hat so viele verschiedene Components, also Einzelteile aus unterschiedlichen Materialien, unterschiedlichen Kunststoffen. Da müssen spezielle Formen für gemacht werden, spezielle Werkzeuge. Da geht es um eine spezielle Verarbeitung, da geht es um eine bestimmte Funktion und so weiter und so fort. Also das ist richtig, richtig aufwendig. Das ist ein bisschen so, als wenn ich jetzt sagen würde, naja, mit deinem Album kann ja nicht so schwer sein. Da singt man morgens unter der Dusche und dann hat man nachmittags ein Album
bei
fertig.
Bei mir ist es ja auch so, aber nee, es ist wirklich so, dass ich mir manchmal denke, Gott, ja, so ein Turnschuh, da hast du vorne so eine Naht und Ding. Aber das stimmt natürlich.
Das ist wie ein Auto.
Das und du hast natürlich auch einen wahnsinnigen Materialfortschritt, oder? Werden ja jedes Jahr neue Sachen erfunden, die sich auch
anders... Vor allem neue Technologien, wie das verarbeitet wird, die werden ja immer leichter inzwischen.
Ja.
So High-Performance-Sneakers werden ja gar nicht mehr genäht, sondern die werden geklebt oder die werden in einem Stück gestrickt. Also das gab es ja alles früher gar nicht.
Ja, das ist natürlich toll. Steckst du da noch voll drin?
Ja, weil mich das einfach interessiert. Ich meine, das ist ein wichtiger Teil meines Lebens und ich habe das mit Herzblut gemacht. Ich habe die Marke sehr geliebt und mich interessiert es natürlich, was es da so gibt. Und ich meine, wie du siehst, ich trage jeden Tag Sneakers. Ich kann in normalen Schuhen eigentlich gar nicht richtig gehen. Gestern musste ich mal wieder normale Schuhe anziehen. Das sieht dann immer ein bisschen komisch aus, weil ich irgendwie ja schon seit ich irgendwie 14 bin nichts anderes mache als Sneakers anziehen.
Stimmt, ich erinnere mich noch, ich habe einen Cousin und es war Anfang der 80er und ich bin auch so ganz normal aufgewachsen und dann telefonierte meine Mutter mit meiner Tante und legte dann auf und sagte, die haben so Probleme mit dem Thomas und dann sagte mein Vater, warum denn? Und dann sagte meine Mutter, der will nur Turnschuhe tragen.
Das war
mein Cousin, weißt du, das war damals mehr oder weniger, das war ein Stigma. Also der will
naja,
nur
ich meine, das ist ja,
tragen,
ist, ja das schon, ist ja schon ein Stigma, allein der Begriff Turnschuh. Ja, also
ja stimmt, Turnschuh.
Ist ältere Leute sagen das ja heute immer noch.
Ja, richtig.
Also, aber ich meine, das sagt ja, wenn man heute einen Jugendlichen auf der Straße fragt, ey, was sind Turnschuhe, dann würde der sagen, weiß ich nicht, kenne ich
stimmt.
Nicht.
Ich,
das
da
sind
muss ich,
Sneakers.
Da
ja?
muss ich mein Vokabular, ich gebe das ehrlich zu, muss ich auch umstellen. Da bin ich auch noch ein bisschen hinterher. Sneakers. Sneaken heißt doch schleichen, oder?
Ja, deshalb, schleichen. Danach haben die das ja auch benannt. Ja? Oder Kicks kann man auch dazu sagen.
Kicks? Weil man damit Kick?
Ja, weil Kick, die Kick, kommen ja auch oft... man darf ja nicht vergessen, dass diese Schuhe immer für eine Funktion wirklich designt wurden und die wurden ja aus Anti-Mode dann praktisch aus diesem Bereich herausgenommen und als Fashion-Statement angezogen. Aber jeder Sneaker, den man irgendwo sieht, der wurde ja für eine Funktion designt. Ob das jetzt ein Fußballschuh war oder ein Trainingsschuh oder ein Tennisschuh oder ein Skateboardschuh oder ein Laufschuh. Und dann wurde das genommen, und weil diese Leute dachten, boah, sieht cool aus, passt jetzt auch zu meinem Lifestyle und so, kann man ja auch so tragen, nicht nur zum Laufen.
Ja.
Deshalb hat so ein Ding ja eigentlich immer eine Funktion.
Immer noch, absolut. Und manchmal muss ich jetzt aber ehrlich sagen, kommt, also wenn da meine Trainerin so zur Tür reinkommt und trägt manchmal so eine Art von Turnschuh, da sage ich dann schon mal gern auch zu ihr, Mensch, sag mal, dass du an Kinderlähmung erkrankt bist, konntest du bisher aber gut verbergen. Diese Dinger,
das ist aber kein schöner Witz, den du
wie
jetzt hier
so
machst.
Wie so wie so, was ist das? Sind diese orthopädische Schuhe?
Ja, das ist so gerade so, der Megatrend. Ich finde den auch furchtbar. Das sind diese Ugly-Sneakers.
Das sind
so Schlauchboote eher so, ja.
Ja, es ist eine Mischung aus Schlauchboot und hochgepumptem. Da ist ja auch noch so ein bisschen Plateau mit drin. Und hinten geht es wie so ein Spoiler. Deswegen Autodesign macht natürlich Sinn. Geht dann hinten nochmal so raus. Da wirkt tatsächlich jedes Bein dann daneben zierlich. Also insofern ist das für mich schon die
Richtung. Ja, aber wir haben es bald geschafft. Der Trend ist bald vorbei.
Ehrlich?
Ja, Gott sei Dank. Ich fand das auch furchtbar.
Was kommt als nächstes? So, jetzt, wenn ich dich schon mal hier habe. Was hast du vorgestellt als die It-Pieces in deiner Brothers and Sisters-Kollektion, die ich mir anschaffen muss für nächsten Sommer?
War das die erste Kollektion, wo ich kein Weiß benutzt habe, sondern es gibt bei mir diesmal nur drei Farben. Mhm. Und zwar gibt es ein Lilac, ein Nude-Ton, also so ein Hautton, mhm, und Schwarz. Mhm. Und die ganze Kollektion ist nach einem Baukastensystem aufgebaut, weil ich eben finde, dass wir viel zu viel konsumieren und dass wir viel eigentlich nur das Richtige konsumieren sollten und das auch lange haben sollten. Mhm. Deshalb zeige ich ja auch Haute Couture. Das wird alles hier in Berlin mit der Hand gemacht. Mhm. Das sind also ganz hochwertige Stoffe. Und für Frauen ist der erste Stein in diesem Baukastenprinzip in Body. Ich glaube wieder an den Body.
Und ich glaube schon lange an den Body.
Und da gibt es drei verschiedene, je nachdem, wie viel man zeigen möchte.
Ja, viel.
Gibt es auch, okay, für wenn du abends so ein bisschen ausgehen, aber auch einen, den kannst du vielleicht bei Arbeit anziehen, ja, wenn du nicht gleich irgendwelche Leute...
Ich muss bei der Arbeit auch viel zeigen.
Ja, das tut gut. Du hast jetzt auch einen speziellen Beruf. Und das ist eben der erste Bestandteil. Und dann fängt man an, das zu kombinieren, entweder mit einem Rock, einer Hose oder einer Shorts. Mhm. Und dann kann man sich da überlegen, ob man, ich biete da zwei verschiedene Arten von Jacken an, ob man eher eine kürzere Jacke will oder eher ein was Jackett-ähnliches. Und als Cover-Up-Piece dafür gibt's dann noch einen Mantel. Und das gibt es alles in verschiedenen Variationen. Eigentlich baut man das dann so miteinander auf.
Ich finde es auch absolut richtig, was du sagst. Ich habe das auch gemerkt, dass ich jetzt nicht mehr so, früher bin ich in so eine Art Rausch verfallen, wenn ich irgendwo hinging und es war dann auch nicht so teuer, habe ich gedacht, das nehme ich auch noch mit und das. Dann habe ich es noch nicht mal anprobiert, weil ich mir dachte, es wird schon passen und wenn nicht, ist auch egal. Und manchmal hat es nicht gepasst und dann habe ich es auch gar nicht geschafft, es wieder zurückzubringen, weil ich mir dachte, hat der nur 19 Euro gekostet oder so. Und dann lag das alles so rum und dann habe ich das manchmal, wenn ich das dann weitergebe an Freundinnen oder so, dann merke ich, oh Gott, da ist das Preisschild noch dran. So, ja? Also das heißt, ich habe es nie angehabt.
Das finde ich ganz schlimm.
Bin ich auch. Und jetzt bin ich dazu übergegangen, mir das Gleiche, was ich gerne habe, in vielfacher Ausführung, manchmal in unterschiedlichen Farben, manchmal aber auch immer in der gleichen Farbe zu kaufen. Und wer zum Beispiel unsere Videos hier sieht, der weiß, dass ich trage fast jeden Tag die gleichen Sachen. Und es entspannt mich total privat.
Aber so eine Art Uniform, das habe ich auch. Ich trage eigentlich fast jeden Tag ein T-Shirt, entweder ein schwarzes oder ein dunkelblaues. Und dann trage ich eigentlich immer irgendwie eine schwarze Hose und Sneakers. Heute wegen der tropischen Temperaturen natürlich mal was anderes. Aber sowas entdeckt man ja im Laufe der Zeit, was für einen selbst am besten ist, ne?
Ja, ich merke das immer wieder bei so Fotoshootings, kommen die Leute immer und sagen, weißt du, wir haben dich noch nie so und so gesehen, wir wollen das heute mal probieren. Und dann stecke ich da immer wie so ein Depp in diesen Sachen da drin und sage so, zu Recht habt ihr mich so noch nie gesehen, weil manches passt einem einfach nicht so gut tatsächlich. Also finde ich sehr gut. Ich nenne dir jetzt mal ein paar Namen und du sagst mir, was dir zu dem Style einfällt. Kai Pflaume.
Und der macht das eigentlich ganz gut. Der hat so seinen Look, der hat immer sehr schöne Anzüge, sind sehr schön.
Und Sneakers? Hallo. Ja. Ich glaube, der hat die größte Sammlung. Der unterstützt euch, eure Industrie.
Das kann sein. Ich war noch nie bei dem zu Hause, aber ich finde, der ist immer ganz gut angezogen.
Ja, ne?
Der hat schöne Anzüge an.
Thomas Gottschalk.
Ja, ist, finde ich, was ich an ihm gut finde, ist, dass der wirklich einen einzigartigen Look hat, muss man so ganz ehrlich sagen.
Absolut.
Der trägt halt auch Sachen aus unterschiedlichen Epochen, auch in unterschiedlichen Mustern, also so ein bisschen crazy und ich finde, bei dem ist das eben halt auch echt, weil der läuft auch wirklich so rum. Also das ist, am Anfang dachte ich ja immer, oh, der hat aber einen komischen Stylisten. Mhm. Aber ich habe den jetzt schon öfter mal auch privat gesehen. Mhm. That's him. Das ist sein persönlicher Look.
Aber ab und zu hat er mal an, ich habe ihn mal in so einem karierten Anzug gesehen oder so.
Ja, aber dann ist das ein ausgeflipptes Karo. Also
das
nicht
stimmt,
jetzt so ein Spießer-Karo.
Aber da sah der wirklich auch nochmal also da sah der richtig schick aus.
Der sieht aber immer gut aus, finde ich.
Ich bin ja sowieso großer Fan.
Der ist halt... der hat seinen eigenen Style und das zieht er durch. Und ich finde es immer gut, wenn Leute individuell sind und den eigenen Style haben und nicht verkleidet aussehen.
Weißt du noch früher bei Wetten, dass, wenn der zur Tür reinkam, dann hat man am nächsten Tag nur darüber geschrieben, was er anhatte.
Für Stiefeletten oder für eine Leopardenjacke oder was weiß ich.
Ja, ja, toll. Gell? Ja, na gut, natürlich im deutschen Fernsehen gab es auch damals wirklich relativ viel aufzumischen, muss man sagen. War das woanders anders? Also hast du das Gefühl, in England sind die Leute irgendwie ausgeflippter im Fernsehen? Weil bei uns ist es ja schon tatsächlich. Also wenn da einer mal rote Strümpfe anhat, dann...
Naja, also grundsätzlich, also, das hat sich ja auch geändert, ja, seit es Privatfernsehen gibt. Ich weiß ja noch, als es nur 3 Sender gab.
Ja,
und
hab's
für mich war das ein Highlight, als endlich nach Bad Oldesloe Kabelfernsehen kam. Ja. Das war so eine zweite Erleuchtung. Und da hat sich ja viel geändert, weil natürlich diese ganzen Privatsender das versucht haben, ja auch anders aufzuziehen als die öffentlich-rechtlichen.
Ja.
Aber grundsätzlich kann man sagen, dass in England Exzentrik viel angesagter ist und dass die das auch toll finden und auch stolz sind auf ihre englische Exzentrik. Hier ist ja Exzentrik eher so, naja, was hat der denn an oder die denn an? Oder naja, kann die sich oder der sich nicht benehmen? Oder Und da gehört es zum Kulturgut, das finden die toll. Mhm.
Elias Mbarek.
Sexy.
Findest du sexy?
Ein bisschen klein, das sage ich ihm auch jedes Mal, wenn ich betrunken bin.
Ja.
Da benutze ich ein Wort, das kann ich jetzt hier nicht sagen. Mhm. Aber ich finde ihn sehr gut aussehend. Er ist auch sehr nett.
Finde ich auch. Sieht sehr gut aus. Ist tatsächlich, sie sind alle klein, findest du nicht?
Nee, Thomas Gottschalk zum Beispiel ist ja sehr groß.
Nein, ich meine jetzt die Guten, die für uns in Frage kommen, sind alle klein.
Dafür kommen sie überall hin.
Ja, und ich finde, ehrlich gesagt, ich finde, dieser große deutsche behaarte Schrank bringt es auch nicht immer, weißt du?
Nee, aber ich stehe sowieso nicht so auf behaarte Männer. Du?
Du bist ja selber einer.
Ich bin doch nicht behaart.
Nein, aber du bist ein großer deutscher behaarter Schrank. Also in dieser Abteilung würde ich dich jetzt...
Also bitte. Also da würde ich mich jetzt... Da würde ich mich jetzt nicht tun in dieser Abteilung. In welche Abteilung gehörst du denn dann?
Rasierter deutscher Schrank.
Also ich habe überhaupt nicht so viel Haare.
Nein?
Körperhaare.
Nein?
Nein, von Natur aus nicht.
Okay.
Aber ich glaube, du siehst mich da im vollkommen falschen Licht.
Ich, mein Gott, immer wenn ich mich...
ist ja auch egal.
Ohne vorstelle, stelle ich mir die
Wie oft stellst du dir dann mich oben ohne vor? Hilf.
Ganz oft. Deswegen, und jetzt kommt das Thema, bist du auch heute hier.
Ich brech zusammen.
Wie stellst du dir denn vor, dass ich aussehe? Wenn du es dir vorstellst, was stellst du dir vor?
Eine lebende Statur.
Ehrlich?
Ja.
Ich stehe auch immer so?
Ja.
Wie stehe ich denn?
Ich glaube, du siehst...
Wie die Venus von Milo.
Ja.
In der Muschel.
Oder wie aus so einer Wagner-Oper. Sowas. So eine tollkühne, blonde Kämpferin.
Also komm, mit so scheiß Sandalen und so einem Schild vor der Brust.
Apropos scheiß Sandalen.
Ja, ich will natürlich. Aber dann ach so eine, die mit so einem Speer, so mit einem Wurf gleich durch 3 Krieger durchwirft.
Ja,
oder?
So
weil
eine.
Sie so viel Kraft im Oberarm
ja,
hat.
Die sich hier schön durchsetzt.
Ich bin ein ganz zarter südländischer Typ. Ich rutsche immer raus aus der Satin-Bettwäsche.
Hast du Satin-Bettwäsche?
Nee.
Das ist ja furchtbar.
Aber ganz ehrlich, ich hatte mal welche. Also
wieso das denn? Was war denn da bei dir los?
Ja, viel, ehrlich gesagt, zu der Zeit.
Wie kommt man auf die Idee, sich Satin-Bettwäsche zu holen? Welche
Farbe
war sie denn?
Die habe ich von meiner Mutter geschenkt gekriegt. Eine war rosa, dann eine war hell-lila, dunkel-lila, dein Thema, Lilac. Und eine war hell-grün, dunkel-grün. Es war Anfang
und
der 90er.
Und hat die gleich den ganzen Stapel gekauft und gesagt, Schatzichen, du bist jetzt ein Fernsehstar, du schläfst
in
Satin.
Nein, das war lange vor dem Fernsehen. Das war während meiner
Studienzeit
in Augsburg. Der ein oder andere wird sich erinnern. Was meinst du, wie viele da aus dem Bett gerutscht sind? Das war ja immer so rutschig. Ja, dann schon ist er wieder rausgerutscht.
War es denn Seidensatin oder war es Polyester?
Ja, es war auf jeden Fall so, dass wenn man die Füße nicht wirklich gut von Hornhaut entfernt hatte, hat es unten immer so... Erinnerst du dich, dass das dann...
Nee, erinnere ich mich nicht, aber ich kann es mir vorstellen.
Hättest du noch nie in Satin-Bettwäsche geklappt?
Habe ich nicht. Ich habe schon alles gemacht, das habe ich noch nicht.
Ja, aber dann mach das mal. Da entdeckst du was ganz Neues. Wenn du unten sozusagen mit dem Fuß dann da so dran, dann zog das unten, war das auch ganz so aufgeriffelt sozusagen. Weißt du
hast aber ganz schön schlimme Hornhaut. Du musst mal zur Pediküre gehen.
Das war 1992 oder 95.
Ja, aber da warst du noch ganz jung, da hat man doch keine Hornhaut. Oder
ja, wenn ich ja vielleicht nicht, aber vielleicht die anderen, die da noch übernachten.
Ach, standst du immer auf Ältere?
Also, ab wann hat man denn Hornhaut?
Naja, also nicht, wenn man studiert im ersten Semester.
Okay. Oh Gott, ich wünschte, ich könnte mich an meine Füße damals erinnern. Ja, wahrscheinlich. Ich hatte damals ganz weiche Füße.
Siehst du, dann müssen das die Typen gewesen sein. Oder die Frauen, wer immer da geschlafen hat. Ist ja auch egal.
Ich war frotti, ehrlich gesagt. So aufgeriffelt. Wie bist du denn in deinem privaten Bereich, und damit meine ich jetzt deine Wohnung, keine Sorge. Du überkreuzt schon die Beine. Darüber werde ich nicht sprechen. Nein, so deine Wohnung, wenn wir jetzt schon über Satinwäsche sprechen und du absolutes von dir weißt, du, was du haben. Wie muss ich es mir bei dir zu Hause vorstellen? Ist es bunt? Ist es Ethno?
Nein.
Ist es Ding oder ist es ganz...
Bei mir ist alles schwarz-weiß oder Non-Colors, also so irgendwelche beige-grau. Ja, das nee, eigentlich mehr weiß.
Ja.
Weiße Wände, ein dunkler Boden. Ich sammle ja Kunst. Mhm. Ganz besonders eben Fotografie, Vintage-Fotografie. Und das sieht am besten eben aus an einer weißen Wand und nicht an was anderem. Ich schlafe auch in komplett weißer Bettwäsche.
Ich auch, die muss
man
auch auskochen
können. Weil ich in Farbe träume. Und wenn ich da jetzt dann noch eine andere Farbe hätte, dann würde sich das beißen. Und dann ist bei mir alles im rechten Winkel angeordnet. Und ich möchte am liebsten niemanden zu Hause haben, der irgendwas anfasst und bewegt.
Ich weiß, das hast du schon ein paar Mal erzählt und ich hatte gehofft, dass es sich, seitdem du es mir das letzte Mal erzählt hast, in der NDR-Talkshow gebessert hätte und du mit deinem Psychologen ein bisschen an diesem Thema gearbeitet hast.
Nein. Ich bin ja ganz pedantisch. Ich sehe das auch sofort aus dem Augenwinkel. Das ist echt ganz lustig, wenn ich Freunde zu Besuch einlade und dann zum Beispiel, die sitzen alle im Wohnzimmer und ich gehe noch mal in die Küche und hole noch mal eine Flasche Wein, dann machen die sich da auch immer einen Spaß raus und verdrehen irgendeinen Aschenbecher oder so mal um 15 Grad, dass das nicht mehr rechter Winkel ist. Und dann merke ich auch schon so, dass so eine andere Stimmung, weil die sich untereinander abgesprochen haben und sich überlegt haben, mal sehen, wie lange es dauert, bis es merkt. Und ich sehe das aber sofort aus dem Augenwinkel und inzwischen mache ich das gar nicht mehr zum Thema. Ich serviere dann den Wein und während ich den serviere, mache ich das alles gerade, ohne mit denen zu reden.
Ich bin ja immer die einzig Nüchterne auf Partys und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dann immer so spiele, als würde ich mich total amüsieren, aber eigentlich habe ich die ganze Zeit auch so im Blick immer, was passiert und ist alles schön, weil ich fange auch, aber total gemütlich, so während alle dann so sitzen, so fange ich manchmal an, eine Geschirrspülmaschine schon mal einzuräumen, damit das schon mal durchläuft, kurzes Gläserprogramm etc. pp. Ich möchte niemandem auf die Nerven gehen. Und bei mir ist es dann auch so, dass wenn die dann alle ganz wild tanzen, tanze ich so mit und während ich tanze, versuche ich durch so ruckhafte Bewegungen den Teppich wieder gerade zu schieben. Da ziehe ich immer das Bein so rüber. Ich kann es auch nicht so gut haben, was bei mir zum Beispiel so ist, ich weiß, es geht dir sicher auch so, ich bin nicht so wie du, ich bin nicht so ein Freak, aber ich habe es auch gerne, wenn Dinge so ordentlich behandelt werden und wenn ich so Filme sehe, wo Leute sich so prügeln und gegenseitig in so Vitrinen fliegen und alles umreißen und die Blumenvasen fallen um oder man wirft mit Tellern, wo Essen drauf ist, das kann ich mir kaum anschauen, weil ich das nicht aushalten kann, dass man einen Raum so verwüsten kann.
Ja, also ich bin sehr ordnungsliebend. Also das ist schon so, da gibt's sogar eine ganz lustige Geschichte. Früher mussten mein Bruder und ich immer unser Zimmer aufräumen. Das war ganz klar, habe ich auch immer aufgeräumt. Und neulich war meine Mutter zu Besuch und die meinte dann so zu mir, Michi, hätte ich gewusst, was ich damals mit deiner Erziehung anrichte, ich hätte dich dein Zimmer weiter versauen lassen. Weil hier darf man sich nirgends hinsetzen, hier darf man sich nicht bewegen. Das ist ja total ungemütlich. Hätte ich das gewusst, das kommt dabei raus. Aber und dann sitzt sie da so brav auf dem Sofa und denkt so, ja, auf der einen Seite findet es cool, dass ich so ordentlich bin, aber auf der anderen Seite denkt sie, ich glaube, der ist da übers Ziel leicht rübergeschossen.
Wenn man sich an das Kissen anlehnen könnte.
Dann fragt sie auch immer, darf ich mich da einsetzen? Darf man das berühren? Ist das Kunst? Ist das ein Aschenbecher? Und
du kannst doch immer so Schalen unterschieben, so kleine Sitzschalen, weißt du, sozusagen, die auch Krümel auffangen und so.
Ich habe einen super Staubsauger.
Also das heißt, du hast aber schon gern Gäste, oder?
Ja, aber nicht
hast
so oft.
Hast du Gästezimmer?
Nein, habe ich abgeschafft.
Ach, das ist nicht dein Ernst.
Doch.
Und dann lässt du deine Mutter im Hotel pennen?
Nee, kommt drauf an. Was ich zu tun habe. Ansonsten schläft die bei mir und dann schläft die in meinem Bett und ich schlafe auf dem Sofa. Ich habe ein ganz tolles Michalski-Sofa, da kann man so geil drauf schlafen.
Wie sieht denn ein Michalski-Sofa aus?
Das Modell, was ich habe, ist Modell Berlin. Das ist relativ breit und eckig und groß.
Ja.
Und da schlafe ich dann und dann gebe ich meiner Mutter mein Bett.
Ach, das ist doch schön. Und hast du so eine Wohnung, wo man so durchläuft und dann die weißen Vorhänge?
Ich hasse Vorhänge.
Auch kein, das sind Staubfänger.
Ich hasse Vorhänge.
Keine Vorhänge.
Nee. Okay. Ich habe nur so weiße Rollos, die aber eigentlich immer offen sind.
Ja.
Und dann habe ich einen sehr, sehr dunklen Boden. Und dann habe ich auf dem Boden teilweise so einen schwarzen Seesaal. Und da drehe ich dann eigentlich einmal am Abend durch, weil, weil von meinen weißen Socken dann immer irgendein Fussel da ist.
Nee, da kann man sich überhaupt nicht konzentrieren.
Ja, ich sehe das dann. Hier zum Beispiel müsste auch mal wieder gesaugt werden. Ich sehe das wirklich aus dem Augenwinkel. Hier ist auch ein schwarzer Teppich, da sind überall so weiße Fussel.
Aber das sind deine Socken, die das hier alles...
Nee, ich habe noch meine Schuhe noch an.
Aber das möchte ich auch, dass wir das noch mal kurz aussenden an den Hörer. Er hat die Schuhe noch an.
Also das ist definitiv sind das nicht meine Socken.
Die Socken sehen aber so aus, als würdest du dir jeden Morgen ein paar neue aus der Packung nehmen und die alten wegwerfen.
Nee.
Das wäre gegen dein Credo, ne?
Ja, aber ich wasche sehr gerne. Das glauben ja auch nicht viele Leute.
Doch, nach dem, was du mir jetzt erzählst, glaube ich...
Also ich wasche auch immer nach System.
Ich glaube auch, dass du mit einem Kercher abends die gesamte... Wohnbereich noch mal aus.
Nee, ein bisschen gemütlich habe ich schon ganz gern. aber ich wasche sehr gerne und kenne auch alle Tricks, wie man alles wieder weiß kriegt. Und
ist
ich
es
wasche
nicht dein Ernst? Doch, natürlich. Du hast ja auch schon Waschmittel designt, glaube ich.
Leider nur die Verpackung. Ich wäre aber gerne mal Consultant und ich hätte da bestimmt noch ein paar Verbesserungsvorschläge.
Was würdest du denn anders machen beim Thema Waschmittel?
Ja, zum Beispiel die Größe von den Verpackungen geht mir immer noch ein bisschen auf den Senkel.
Weil? Zu groß oder zu klein?
Das ist irgendwo in between inzwischen. Ich glaube, die haben mal irgendwann entschieden, naja, so richtig Großfamilien gibt es nicht, aber ein paar Familien gibt es ja doch noch und eigentlich sind alles Singles. Dann machen wir jetzt mal eine Packung, die für alle so ein bisschen okay ist. So,
ja. Also ich habe ja gerne diese 20-Kilo-Teile,
die
man
auf einem großen,
breiten Riemen irgendwie nach Hause trägt.
Ja, und dann finde ich auch vollkommen überflüssig, dass da Geruch drin ist. Also ich versuche immer was zu bekommen, wo nichts riecht. Ich meine,
Weichspüler
benutze ich gar nicht. Das ist das Schlechteste, was man einer Faser antun kann. Ja. Gleich nach dem Trockner.
Okay, also Trockner auch nicht, aber ich habe schon...
Trockner kannst du machen, schön für Handtücher und Bettwäsche, aber keine Kleidung, auf keinen Fall.
Aber meine Unterhosen entwickeln sich auch nicht positiv im Trockner.
Ja, aber es kommt drauf an, was für Material das ist. Wenn das Seide ist, dann kannst du danach wegschmeißen.
Durchsichtig.
Dann ist wahrscheinlich Polyester. Dann schmilzt das im Trockner. Wenn du das zu hart machst, dann hast du hinter einen kleinen Klumpen Plastik.
Klein, stimmt. Aber hast du Unterwäsche mal entworfen?
Ja.
Sportlich eher?
Ja, auch Boxershorts. Ich hatte doch mal eine Kollaboration mit Chibo und habe für die so eine Basics-Marke gemacht. Und innerhalb dieser Marke gab es auch ganz tolle Boxershorts. Die habe ich so designt, wie ich die gerne wollte. Und dann habe ich mir da auch so 100 Paar von besorgt. Und irgendwann sind die natürlich irgendwann auch leider mal hin. Ne?
Ja, das ist okay. Aber jetzt auch da nochmal meine Frage. Okay, beim Turnschuh verstehe ich, dass man unterschiedliche Materialien, die sich unterschiedlich entwickeln, zusammenfügen muss. Eine Boxershort, die du dir so designst, dass sie für dich passt, da muss ich aus journalistischen Gründen nachfragen. Was ist bei dir anders als bei den anderen? Brauchst du...
Also erstmal trage ich sowieso nur Boxershorts, also schon immer.
Und Boxershorts und im Sinne von wirklich dieses Baumwoll, fester Baumwollstoff?
Baumwollstoff, eine Webware, am liebsten so ein Oxford-Material, was so leicht rau ist, am liebsten ganz klassisch, also irgendwie weiß oder irgendein Karo. Mhm. Und dann gibt es Riesenunterschiede, wie dieses Gummiband eingenäht wird. Bei den Billo-Dingern ist da einfach nur das Gummiband einfach auf die äußerste Lage Stoff genäht und dann kruschelt sich das so.
Das genau?
Bei den besseren Marken, da ist das nochmal Stoff, ist es eingeschlagen und es ist so eine Art Tunnel.
Genau.
Und das trägt sich viel besser auf der Haut.
Ach, guck mal an. Ja.
Und dann gibt es natürlich auch die Sache mit dem Eingriff.
Ich reiche so schnell runter, ich habe noch nie geguckt, ist da ein Tunnel oder nicht.
Du, und dann gibt es natürlich noch die Sache mit dem Eingriff. Ne? Manchmal haben die Dinger da halt einen Knopf, der ist oft zu klein und dann kriegt man den nicht mehr richtig zu. Es gibt aber auch tolle Konstruktionen, wo du gar keinen Knopf brauchst, ohne dass your private parts dann irgendwie zwischen der Boxershort und der Jeans irgendwie hängen. Also das ist, die einfachsten Sachen sind oft am schwierigsten zu designen. Man glaubt das nicht.
Ja, das stimmt tatsächlich. Ich hätte jetzt gedacht, bei einer Boxershort, die zieht man vorne sich einfach so runter, fummelt man
den... Ich bitte dich.
Ach so,
da ist ja vorne ein Schlitz drin. Soll ich dir mal zeigen?
Nee, danke. Nicht, dass ich noch...
die durchdrehen in dieser kleinen Bumskammer.
Dafür bin ich jetzt nicht bereit. Okay, gut. Ja Mensch, das haben wir. Jetzt sag nochmal, wer ist für dich die schönste Frau?
Die schönste Frau.
Wer verkörpert für dich? Du arbeitest ja viel mit und das finde ich so toll an dir. Hast du ja auch eigentlich angefangen, unterschiedlichste Typen von Schönheit zu propagieren, was ja mehr und mehr kommt. Ich habe gestern Beyoncé Film gesehen, Homecoming, fand ich jetzt nicht so doll, ehrlich gesagt, aber wenn wir zum 500. Mal in der abgeschnittenen Jeans die Treppe rauf und runter, ich dachte mir irgendwann, jetzt erzähl mal ein bisschen was und zeig deine Kinder, deswegen gucke ich das jetzt hier. Aber was mir aufgefallen ist, dass sie dass hinten im Ballett tatsächlich die tollsten, unterschiedlichsten Frauen und Frauenkörper eben zu sehen waren. Und man merkt schon richtig, wie einem das auffällt, weil man so geschult ist auf diesen Nicole Scherzinger-Style, alles total immer gleich, sage ich jetzt mal. Und da waren eben so viel unterschiedliche Frauen zu sehen, dass man wirklich jubilierend vorm Fernseher saß. Wer ist für dich die Verkörperung von deutscher Schönheit, sage ich jetzt mal?
Also ich glaube, dass es deutsche Schönheit sowieso nicht gibt. Schönheit ist kosmopolitisch, international und vielschichtig. Ich glaube auch, dass Schönheit sich aus mehreren Fakten zusammensetzt. Also da ist natürlich erstmal das Äußerliche, ganz klar. Aber Schönheit hat für mich auch damit zu tun, was im Kopf passiert und was man irgendwie ausdrückt und für was man steht. Mhm. Ja, das ist zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Und Schönheit kommt für mich eben auch in unterschiedlichen Nuancen, Hautfarben sowieso. Deshalb kann ich jetzt gar nicht so die eine Person sagen. Ich kann ein paar Beispiele von Frauen, die ich sehr, sehr stylisch finde. Ja. Weil sie, ich finde, toll aussehen, aber eben auch was zu sagen haben oder und auch eine Meinung haben und auch was leisten. Also ich finde zum Beispiel Iris Berben ist eine tolle Frau. Ich fand Hannelore Elsner ist eine tolle Frau.
Auch bis zuletzt einfach Hammer. Mit jedem Jahr noch schöner.
Ich finde aber auch weiter über Verstorbene, ich finde Marlene Dietrich ist eine fantastische Frau. Wenn man überlegt, was diese Frau vor 100 Jahren alles gemacht hat und so eigenständig gemacht hat. Und ich finde aber auch toll Julia Stoschek zum Beispiel. Eine Unternehmerin, die sich aber der Kunst verschrien hat, die auch noch so Freakzeug sammelt, nämlich so Videokunst und das aber in Museen der Öffentlichkeit zugänglich macht. Die finde ich toll. Ich finde natürlich meine Mutter sensationell toll, weil meine Mutter hat mich bekommen 1967 und war zu der Zeit gar nicht verheiratet und hat das alles so durchgekämpft. Also ich habe neulich meine Geburtsurkunde gesehen, was da für Sachen zum Teil drin stehen, außerehelich geboren und all solche Sachen. Also
eine Zeit, gell?
Ja, und also das ist eine Frau, die mich natürlich sehr, sehr beeinflusst und sehr unterstützt hat. Ich finde natürlich Madonna toll, auch wenn alle über die bitchen jetzt.
Jetzt überhaupt nicht.
Ja, ich liebe die, weil...
Meinst du, wird weiterhin gut weitergehen?
Ich meine, das muss man erstmal schaffen, über so viele Jahre so erfolgreich zu sein und alles in Uncontrol.
Stell dir doch mal so einen Oversize-Mantel zur Verfügung.
Ich finde es furchtbar, dass selbst du nach Äußerlichkeiten jetzt eine andere Frau beurteilst. Eigentlich deshalb hieß meine Show auch Brothers and Sisters, also weil es geht um Solidarität.
Ja, aber ich bin doch mit jedem solidarisch.
Nee, du hast doch gerade angefangen, über Madonna zu bitchen. Das ist doch nicht solidarisch.
Entschuldigung, wenn sich Madonna exponiert, sich doch so, die ist doch auch total, die ist ja...
Auf den Schreck muss ich noch eine Waffel essen.
Bitte, die fordert es doch heraus, dass man sie beurteilt. Das heißt doch nicht, dass man sie nicht mag, aber man kann ja schon sagen, muss man die ganze Zeit in Strapsen und Unterhosen.
Wieso? Nicht. Wir leben in einer Zeit, wo jeder die Freiheit haben sollte, egal wie alt er ist, ob was für ein Geschlecht er ist.
Da muss aber noch viel passieren.
So rumzulaufen, wie die will. Finde ich das schön, ist eine andere, persönlich schön, ist eine andere Frage. Trotzdem hat sie das Recht. Du,
das finde ich auch.
Du könntest von mir jetzt auch im Bikini den Kudamm runterrennen. Würde ich das gut finden, weiß ich nicht, aber ich würde es gut finden, dass du es machst.
Okay, ich denke darüber nach.
Und dann, wenn andere Frauen dann darüber bitchen würden, würde ich dich verteidigen.
Dann müsstest du mich aber in Schutz nehmen. Ja. Das meine ich wirklich im Ernst.
Deshalb wirklich hieß meine Show Brothers and Sisters. Wir brauchen mehr Solidarität.
An der Kasse, dann wirst du folgenden Satz sagen. Jeder darf sich verhalten, wie er möchte. Barbara Schöneberger ist bei Sinnen und ich habe sie dazu angestiftet, sich so zu verhalten.
Angestiftet. Also grundsätzlich soll man sowieso immer nur das machen, was man selber machen will. Das geht ja schon los, wenn man sich zu einem Objekt macht, das sich anstiften lässt. Das würde zum Beispiel eine Madonna nicht machen. Ich glaube, du würdest das auch nicht machen.
Nee, du hast recht. Aber ich sehe, und das gefällt mir natürlich sehr, sehr gut, dass du da eine echte starke Meinung dazu hast und auch überhaupt nicht zu Scherzen aufgelegt bist, was so bestimmte Sachen angeht. Naja, aber das finde ich natürlich gut, weil es gibt ja...
Das hat alles mit Freiheit zu tun und das hat alles auch damit zu tun, was in den letzten Jahren irgendwie erkämpft wurde, sowohl eben für Frauen als auch für Schwule, Lesben und so weiter. Und deshalb, das habe ich ja auch in meiner Show zum Ausdruck gebracht, ich finde eben, dass wir gerade am Punkt gekommen sind, wo sich das langsam anfängt, wieder rückwärts zu wandeln. Mhm. Und da sind so eine Sachen, die du sagst, natürlich verstehe ich die richtig, das ist ja ein Witz. Mhm. Aber es gibt leider Leute, die das eben nicht als Witz sehen und die das Rad eher wieder zurückdrehen wollen. Und das finde ich persönlich doof. Und deshalb finde ich, dass man da als Gruppe eben aufpassen muss, dass es nicht passiert und gegebenenfalls da eben zusammen auch sagen muss, eine Frau kann anziehen, was sie will, eine Frau kann so alt sein, wie sie will, eine Frau kann mit zusammen sein, mit wem sie möchte und so weiter und so fort. Das hat mit Freiheit zu tun
und Demokratie und Bürgerrecht. Auch immer wieder erinnern, weil es natürlich uns allen, also mir passiert das eben schon manchmal, obwohl ich das alles so liebe und ja auch selbst.
Und du ja auch eine Schwulen-Ikone bist
ja,
und so weiter.
Ja, das sowieso. Also ja, ja. Ohne die Schwulen hätte ich keine einzige Konzertkarte verkauft, kann ich dir gleich mal sagen. Ja? Ja. Ihr liebt ja Frauen, die den Zenit überschritten haben. Oh Gott, das ist schon wieder tendenziös. Nein, aber
vielleicht kommt dein Zenit ja noch, das weißt du ja nicht.
Der zweite. Das war der erste, ist schon vorbei.
Das weiß man. Man soll nie sagen. Man soll immer offen sein.
Ja, es kann
auch
mal was kommen. Ja, klar. Das ist auf jeden Fall klar. Ich bin ja total jung. Aber was ich nur sagen wollte, mir geht es auch manchmal so, dass ich jemand, der deutlich sich anders positioniert als man selber, dass man dann so sagt, mei, jetzt schau mal den an oder so. Und dass ich mir eigentlich oft im Nachhinein dann denke, ja, Gott sei Dank ist es eben so, dass es diese Menschen gibt. Weil wenn alle so aussehen würden wie ich, sage ich mal, wäre es natürlich stinklangweilig. Weil man verschwindet ja schon so ein bisschen in der Masse.
Also ich finde Individualität ist ganz wichtig. Ich finde Freiheit ist ganz wichtig. Ich finde Gleichheit ist ganz wichtig. Das traut man mir vielleicht alles nicht so zu, weil ich in dieser Fashion-Welt da unterwegs bin. Aber das sind Sachen, die mich wirklich, wirklich beschäftigen. Und ich finde, ich habe das natürlich auch alles mitgemacht. Ich meine, ich bin 52, als ich gemerkt habe, ich bin schwul. Das war in den 80er Jahren. Da hat eben AIDS gewütet. Ja, da wusste man noch nicht, was man damit machen sollte oder wie man das bekämpfen kann und so weiter. Das hat dem Ganzen noch mehr ein Stigma gegeben. Und wenn man mal sieht, was in der Zeit alles so passiert ist, bis eben Gleichstellung und Ehe für alle und solche Sachen, dann ist das was, das ist von vielen Leuten hart erkämpft und es gibt leider im Augenblick eben Tendenzen, muss man sich, ich will jetzt hier keine Namen nennen, weil ich keine politische Werbung oder Gegenwerbung machen möchte, aber es gibt eben auch Leute, die sowas jetzt in Frage stellen, diese Sachen, die man fortschrittlich erkämpft hat, sowohl die Rolle eben auch von Frauen, ja, deshalb finde ich jetzt am allerschlimmsten, ehrlich gesagt, immer, dass wenn andere Frauen über andere Frauen bitchen, so,
also
die ist zu alt oder die sollte jetzt keinen Rock mehr anziehen, die soll dann machen, was sie will, solange sie keinem wehtut und auf die Nase haut.
Also
ja?
Pass auf, ich werde dir jetzt hier feierlich versprechen, nie wieder was über Madonna zu sagen.
Das geht nicht nur Madonna, das war nur ein Beispiel.
Darf ich auch nicht sagen, dass ich finde, dass Brigitte Macron den Rock manchmal zu kurz trägt?
Doch, das darfst du sagen,
aber du kannst es sagen,
okay. Aber deshalb kann sie das trotzdem machen,
natürlich,
so wie dieses will.
Sie hat
und eigentlich solltest du darüber gar nicht reden, weil du eigentlich deinem Denkschema folgst, was du eigentlich hättest schon abgelegt haben müssen. Du müsstest sagen, boah, toll, die Macron hat sich einen jüngeren Typen geangelt und der ist das kackegal, ob die Leute sagen, der Rock ist zu kurz.
Kackegal, ob die einfach diese Streichholzbeine mit zu kurzen Röcken.
Das ist ja egal. Ja. Die nimmt sich die Freiheit und
wirklich auszusehen und sie darf es. I like it.
Jetzt. Also,
ich hab's. Nee, ich mach's nicht mehr. Ich sag nie wieder was über Brigitte Macron.
Nein, du kannst
Madonna.
Das doch sagen.
Nein,
das gehört dir natürlich auch zur Demokratie.
Das ist mein Commitment zu Brothers and Sisters, um jetzt den Kreis zu schließen sozusagen. Du wirst mich das nicht mehr sagen hören. Und wenn ich es aus Versehen dann sage, dann werde ich sagen, dass ich dir eigentlich versprochen habe, es nicht mehr zu tun, dann werde ich mich dafür genieren. Letztes Thema, es ist noch nicht mein Thema, nur eine Frage. Bist du eingeladen bei der Hochzeit von Heidi?
Kein Kommentar.
Oh Gott, das ist so spannend. Das ist so glamorous. Das ist so international. Oh, toll.
War es das schon jetzt? Ja. Schade, ich habe die ganzen Waffeln gar nicht essen können, weil du mich so viel gefragt hast.
Die darfst du dir einpacken. Hast du nicht eine kleine? Hast du auch die Taschen designt? Na klar.
Mhm. Aber keine Tupperdosen.
Die Michalski-Tupperdosen.
Würde ich aber auch machen.
Ah, natürlich. Aber die machen wir aus Bambus.
Könnte man machen.
Ja, gell? Wir müssen uns jetzt um die Nachhaltigkeit kümmern. Das ist der nächste Schritt. Brothers and
Du Sisters. Ja noch viel mehr als ich. Du hast ja Kinder.
Was? Ach Gott, ja stimmt. Das hatte ich jetzt die letzten 2 Stunden vergessen. Aber jetzt sind sie wieder da. Jetzt muss ich sie auch abholen im Kindergarten. Tschüss.
Tschüss.
Toll, dass du hier warst.
Danke. Wann kann ich wiederkommen? Ja, wir haben ja noch so viel zu besprechen.
Ich habe mir jetzt kleine Notizen gemacht. Ich lerne das wie so ein kleines, weißt du, so wie ein Mantra, das sage ich mir jetzt immer vor. Madonna kann Strapse tragen, solange sie will. Madonna kann Strapse tragen, solange sie will.
Und du kannst das doch auch machen. Stell dir mal vor, du wachst eines Tages auf bis 60 und dann hast du irgendeinen richtig tollen Typen am Hacken und dann denkst du, guckst in den Spiegel und denkst dir, boah, Barbara, eigentlich bist du ja doch noch ein richtig flotter Feger. Du kramst aus deiner untersten Schublade nochmal deiner alten Fischen Stockings vor und ziehst die an und der Typ geht total ab, aber irgendwie kriegt das deine beste Freundin raus und sagt, boah, sag mal, geht's noch? Mit der würdest du doch sofort brechen, weil du sagen würdest, kannst du mich mal bitte hier unterstützen? Er sagt, ich kann das anziehen, wie ich will.
Wenn ich es mal auf mein eigenes Leben und meine eigene Strumpfschublade sozusagen runterbreche, dann bin ich ganz bei dir.
Siehste?
Madonna, we love you. Tschüss.
Tschüss.
So, das war mein Gespräch mit Michael Michalski. Ich fand's wunderbar. Ich habe so gelacht und ich habe richtig gemerkt, ich denke, das ist auch für dich spürbar geworden, Clemens, dass er sich so ein bisschen warm reden musste.
Oh,
gell?
Absolut. Zweite Hälfte geht's richtig los.
Da geht's richtig zur Sache. Aber tatsächlich hatten wir natürlich auch die Themen, die uns alle interessieren, Mode und Sex. Und Satinbettwäsche, das darf man nicht vergessen. Also an die zu Hause, die jetzt ein bisschen neugierig geworden sind, einfach mal Satinbettwäsche bestellen und dann gucken, was unten an den Füßen passiert. Aber jetzt genug gequatscht. Wer Lust auf mehr Podcast hat, gerne jederzeit bei Barbaradio in der App. Gibt's selbstverständlich alle möglichen Gespräche mit vielen tollen Künstlern. Da sind alle mit dabei. Wirklich die ganzen Großen waren tatsächlich hier, von Sarah Connor über Ray Garvey bis hin zu Bastian Pastewka. Jede Woche kommt ein neues Gespräch dazu. Vielen Dank, Clemens, an dich.
Gerne.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich demnächst. Viele Grüße, eure Babsi.
Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de